Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludewig und ich bin Charlotte Haunhorst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Rethink Work. Mein heutiges Thema klingt erstmal ziemlich verlockend. Es geht nämlich um die 30-Stunden-Woche. Und das nicht nur in Anführungszeichen für Mitarbeitende, sondern auch für Führungskräfte. Mein heutiger Gast, Martina van Hettinger, Managing Partner bei der Personalberatung iPotentials, sagt nämlich, wenn Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels zukunftsfähig bleiben wollen, müssen sie auch Führungskräften eine geringere Arbeitszeit anbieten. Ich fand das sehr spannend in Anbetracht der Diskussionen der vergangenen Wochen, die sich ja eher um eine Rente mit 70 oder vielleicht eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf 42 Stunden gedreht haben. Ich habe mich dann gefragt, wie passt das denn eigentlich zusammen? Und dementsprechend freue ich mich sehr auf meinen Gast heute, Martina van Hettinger. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Martina, Siegfried Russwurm, der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, hat neulich in einem viel diskutierten Interview gesagt, wenn die Babyboomer in Rente gehen, gehen in diesem Land massiv Arbeitskräfte verloren und schon heute fehlen sie uns an vielen Stellen. Um denen zu begegnen, wäre seiner Meinung nach eine 42-Stunden-Woche sicherlich leichter umzusetzen als eine allgemeine Einführung der Rente mit 70. Es gab an dem Interview viel Kritik, aber zum Beispiel hat Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel auch zugestimmt oder Christian Lindner hat getwittert, es brauche mehr Überstunden. Wenn du sowas hörst als Personalberaterin, was denkst du da?
Da denke ich, dass das einfach nur Oberflächenbeschönigung ist, aber keine nachhaltige Ursachenbekämpfung, für die es aber in unserer Situation höchste Zeit wäre. Wir befinden uns ja aktuell, du hast es schon gesagt, in einem Markt, in dem wir quasi ein demografisches Minus von 5 Millionen Fach- und Führungskräften haben bis 2030. Und wenn ich jetzt die 42-Stunden-Woche fordere, ja, dann behandle ich die wenigen Mitarbeiter, Führungskräfte, die ich habe, sozusagen nicht mit dem nötigen Respekt, weil gerade, ich glaube, letzte Woche ist die HDI-Studie rausgekommen, wo eigentlich über die Hälfte der Fach- und Führungskräfte in Deutschland sagen, sie wollen gerne weniger arbeiten, gerne in Teilzeit.
Gleichzeitig muss die Arbeit ja aber irgendwie gemacht werden. Wie soll das denn gehen, wenn wir weniger Leute haben und die alle weniger arbeiten?
Selbstverständlich, aber dass wir weniger Leute haben werden, ist ja nun wirklich nichts Neues. Selbst ich in der Schule habe schon diese demografische Zwiebel gesehen von den Babyboomern. Und dass wir eine Überrentung haben werden, war auch schon länger klar. Wir haben einen Fach- und Führungskräftemangel zeitgleich mit wahnsinnigen Veränderungen in unserer Zeit, nicht nur Pandemie, Krieg, Inflation, sondern natürlich auch Anforderungen durch Digitalisierung, technische Innovation steigern die Anforderungen aktuell ins Unermessliche, vor allem eben auch an die Führungskräfte. Das heißt, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, dann ist das, was von den Führungskräften gefragt wird, immer Resilienz, Kommunikationsfähigkeit, Innovationsfähigkeit, Kreativität und all das gepaart mit einer Fähigkeit, Entscheidungen im Ungewissen zu treffen. Ja, das sind alles Themen, die natürlich ganz andere Anforderungen an die Führungskräfte stellen als noch früher und auch mit mehr Stress verbunden sind. So, jetzt zeigen Studien, dass gerade wenn ich weniger arbeite und auch ein bisschen mehr Zeit für mich selbst habe, eben auch an Themen wie Gesundheit gedacht werden kann und damit eben auch Resilienz und eine Langfristigkeit entsteht, die über jetzt so eine kurzfristige, lasst uns einfach alle mal mehr Überstunden machen, Forderung eigentlich nicht behoben wird. Zeitgleich geht es natürlich auch stark im Arbeitsmarkt aktuell um das Thema Automatisierung, weil wir jetzt schon sehen, ne, dass selbst wenn wir es schaffen, jetzt die Menschen in den Arbeitsmarkt eintreten zu lassen, über Teilzeitmodelle, über strukturierte Zuwanderung und Diversitätsmaßnahmen, trotzdem immer noch 50% zu wenig sind. Und diese Lücke müssen wir selbstverständlich auffangen. Die können wir aber nicht auffangen, indem wir diejenigen, die jetzt eh schon viel arbeiten und unter mehr Stress stehen, weil eben alle schon sehr dünn besetzt sind, noch mehr Stress aussetzen und die weiter überlasten. Das ist nicht die Antwort.
Ich würde gerne später nochmal darauf eingehen, inwiefern dieses Thema Zuwanderung oder vielleicht auch smarter Arbeiten, Digitalisierung helfen könnten. Jetzt gerade würde mich erstmal deine Innenansichten interessieren aus der Personalberatung. Du suchst ja vor allem auch Führungskräfte für mittelständische Unternehmen und im Digitalbereich. Welche Ansprüche erlebst du denn da gerade von Seiten der potenziellen Arbeitnehmer erstmal? Wie stellen die sich ihre Arbeit vor?
Ja, das hat sich eben auch extrem geändert in den letzten Jahren, auch durch Corona, dass die meisten Führungskräfte in dem Bereich, in dem wir tätig sind, also wenn es um Innovationen geht, digitale Fähigkeiten, Unternehmertum, die wünschen sich sehr flexible Arbeitszeitmodelle. Das heißt, überhaupt erstmal zu entscheiden, ab wann und wie sie arbeiten, dann gerne eben auch in Teilzeit und zusätzlich natürlich auch die Option, das Ganze remote zu machen. Das heißt, wir haben beispielsweise Kandidaten, ja, die sind top qualifizierte Geschäftsführer, die arbeiten dann lieber in Frankfurt, obwohl sie in Hamburg leben, weil in Frankfurt ein Arbeitgeber sitzt, der eben sagt, remote ist möglich und flexibel ist möglich, statt an ihrem Heimatort zu arbeiten, wenn dort der Arbeitgeber sagt, 5 Tage die Woche Büro ist Pflicht bei 40 Stunden.
Ich habe im Vorfeld zu diesem Podcast auch mit ein paar Kollegen über das Thema gesprochen und eine Führungskraft meinte dann direkt so, ja, aber keine ernstzunehmende Führungskraft arbeitet doch wirklich weniger als 45 Stunden die Woche. Das geht doch gar nicht. Und dann habe ich gedacht, wie erlebst du solche Reaktionen auch häufiger in den Unternehmen? Also wenn du dann kommst und sagst so, ich habe hier die Top-Führungskraft, aber die möchte nur 30 Stunden machen und in euer Dorf in Südniedersachsen möchte sie übrigens auch nicht ziehen. Wie sind da so die Reaktionen?
Ja, also klar muss man solche Anforderungen immer von beiden Seiten betrachten. Natürlich ist es klar, dass wenn jemand eine Geschäftsführungsposition annimmt, auch in einem regionalen Raum, dass diese Person anfangs erstmal vor Ort sein sollte und das mehrheitlich. Ja. Aber dennoch muss es dann eine gewisse Offenheit und Flexibilität seitens des Investors oder Arbeitgebers geben, zumindest zu sagen, man macht dann perspektivisch 3 Tage von zu Hause, 2 Tage im Büro oder andersrum und eben auch flexible Arbeitszeitmodelle insofern, wie es ja auch in anderen Ländern schon der Fall ist, dass eben auch der Mann, sage ich mal, was ja in den meisten Fällen noch tatsächlich der Fall ist, auch mal 2-3 Mal die Woche seine Kinder von der Kita abholen kann und abends noch arbeiten kann und so weiter. Das sind alles Themen, die in Deutschland noch, sage ich mal, noch eher schwierig sind. Also 40% der Unternehmen geben an, dass sie zumindest offen wären, Führungskräfte in Teilzeit zu beschäftigen. Das heißt aber nicht, dass sie es tun. Und dann gibt es ja auch noch das Modell, wenn man jetzt wirklich sagt, wir sind so ein stressiges Unternehmen, bei uns ist es absolut nicht möglich, in 35 oder 40 Stunden diesen Job zu erledigen, eine Art Tandem zu bilden, was aber aktuell auch noch sehr selten ist. Und zu diesem Thema ganz wichtig ist, dass eben wirklicher Wandel eben nur im Kopf entstehen kann und darüber, dass man wirklich challenged, was der Status quo ist und warum.
Da würde ich jetzt aber auch gerne mal einen Realitätscheck machen. Also du sagst quasi in der Theorie, sagen 40%, sie sind dafür offen für flexible Arbeitszeiten, aber wie ist dann die Realität? Also dann hast du jemanden und die Person sagt, okay, ich mache Teilzeit, ich ziehe nicht dahin. Akzeptieren die Leute das meistens oder sorgt es oft doch für Konflikte, weil die Mentalität dann vielleicht auch so unterschiedlich ist?
Nein, also wird nicht akzeptiert. In meiner beruflichen Laufbahn habe ich noch keine Führungskraft in Teilzeit besetzt, obwohl es mehrfach angefordert wurde.
Du hast auch keine besetzt?
Ich habe noch keine Führungskraft in Teilzeit besetzt. Deshalb setze ich mich auch so dafür ein. Wir haben dieses Gespräch auch häufiger, weil es natürlich Hand in Hand geht mit dem Thema, wir brauchen mehr Frauen in Führungsrollen.
Mhm. Aber das heißt dann, dass du teilweise dann einfach gar nicht besetzen konntest?
Doch, wir besetzen, aber dann halt eben mit der Vollzeitoption. Es gibt noch einen anderen Trend, der den Arbeitsmarkt noch weiter sozusagen ausdünnt. Und das ist der, dass diese wirklich sehr, sehr guten Seriengründer, digitalen Unternehmer, digitalen auch Senior-Fachspezialisten sich gar nicht mehr anstellen lassen. Ne? Mhm. Weil die sagen, also warum soll ich mich in so ein 40-Stunden-Verhältnis begeben? Ich bin einer der Top 20, 50 in Deutschland. Ich bin nur noch Freelancer und Berater. Und in dem Unternehmen dann sagen, sie wollen jemand 40 Stunden einstellen, weil das auch im Businessplan per FTE so definiert ist, entgeht auch da den Unternehmen wieder eine Chance, wettbewerbsfähig zu sein und wirklich von auch sehr, sehr guten Leuten zu profitieren. Deshalb plädiere ich in allererster Linie dafür, offen zu sein, den Kandidaten entgegenzukommen, weil der Markt auch leider Gottes eben so ist, dass wir uns verändern müssen, wenn wir diese Leute gewinnen wollen. Und dann ist es auch egal, in welcher Art und Weise am Ende, weil von manchen Menschen profitiere ich eben 2 Tage die Woche mehr als von jemand anderem 50 Stunden die Woche. Und so sollten wir das dann eben auch denken. Das gilt nicht für alle Branchen. Wir sind in der Digitalwirtschaft und Innovationsbranche unterwegs. Das mag für andere Branchen wieder anders sein, aber auch in der, also vermute ich auch, dass auch in der Pflege, in der Lehre, egal wo, die Leute schon so überarbeitet sind, dass wenn man denen jetzt sagt, komm, arbeitet doch noch ein paar Stunden mehr, ihr seid ja eh schon so unterbesetzt, gebt alles, dann werden wir noch viel mehr krankheitsbedingte Arbeitsausfälle haben, als wir es eh schon haben.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Zukunft ist, was wir daraus machen. Davon bin ich, Andrea Wasmuth, Geschäftsführerin der Handelsblatt Media Group, überzeugt. Und deswegen haben wir PULS, das exklusive Wirtschaftsnetzwerk der Handelsblatt Media Group, gegründet. Mit PULS wollen wir einflussreiche weibliche Köpfe vernetzen, um sich branchenübergreifend zu relevanten Wirtschafts- und Karrierethemen auszutauschen. Ich bin mir total sicher, durch einen offenen und vertrauensvollen Austausch schaffen wir es, den vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit noch besser zu begegnen und die Zukunft gemeinsam positiv zu gestalten. Informieren Sie sich jetzt und werden auch Sie ein Teil davon. Ich freue mich schon sehr auf Ihre Bewerbung für diesen ausgewählten Kreis unter pulse.handelsblattgroup.com.
Und das ist ja dieses Thema Nachhaltigkeit, was mir so wichtig ist, die Themen wirklich von der Wurzel zu denken und auch zu überlegen, was hilft uns denn die nächsten 10, 20 Jahre und nicht, was hilft uns denn jetzt ein Jahr, wenn alle 42 Stunden arbeiten und wir dann ganz viel Langzeit Kranke produzieren, die einfach nicht mehr können, die in den Burnout gehen, die alle unser System dann zusätzlich schwächen werden. Oder ist es eben dann besser zu sagen, wie automatisiere ich bestimmte Themen, wie hole ich andere Leute rein? Da passieren auch schon viele spannende Initiativen. Ich will gar nicht schwarz malen, also es passiert auch viel Positives da im Markt. Aber es muss halt mehr, noch schneller passieren, um wirklich diese 5 Millionen Lücke dann auch angemessen schließen zu können.
Ich fand es jetzt spannend, dass du eben gesagt hast, eigentlich ist deine Beobachtung, es gibt viele Führungskräfte, die Teilzeit arbeiten wollen. Also der Arbeitnehmermarkt ist da eigentlich da. Aber ja bisher noch nicht der Arbeitgebermarkt, wenn du noch nie jemanden da vermittelt hast. Woran liegt es denn? Was sind die Bedenken?
Na, das ist das klassische Bedenken, Produktivität, Ineffizienzen, wenn man diese Stellen splittet. Also wir haben schon auch öfter jetzt mal diese Tandem-Lösungen sehen können und auch immer wieder dieses Bedenken. Und das ist natürlich bei einer Geschäftsführerposition auch nochmal was anderes als in einem klassischen Führungskräfte-Anstellungsverhältnis, nicht erreichbar seins, dass dieses Deutsche rund um die Uhr immer da sein. Ne? Wo man heute auch sagen muss, und das ist ja genau das Thema, was bedeutet es denn, 30 Stunden, 40 Stunden zu arbeiten? Wir sind ja auch durch die digitalen Medien, durch alles ganz anders vernetzt. Ich kann gar nicht mehr klar trennen, ob mein Mitarbeiter jetzt, wenn er am See ist, nicht für iPotentials ein kreatives Konzept entwickelt. Ist das dann Arbeitszeit? Ist das keine Arbeitszeit? Das heißt, wir müssen dieses Thema einfach nochmal anders denken und uns dem öffnen, einfach dieser Möglichkeit öffnen, dass bestimmte Themen in Teilzeit möglich sind, wenn man sie eben entsprechend aufsetzt. Ja, das heißt nicht, dass die Arbeit dann nicht da ist, sondern ich muss sie halt anders verteilen, ich muss es anders strukturieren, aber ich muss zumindest versuchen, es möglich zu machen.
Ist das auch eine Generationenfrage deiner Beobachtung nach?
Absolut, wobei ja jetzt gerade die HDI-Studie eben auch herausgefunden hat, dass alle sozusagen sich weniger Arbeitszeit wünschen, nicht nur die unter 40-Jährigen, nur die tun es noch offener und noch häufiger.
Mhm. Nun hast du eben gesagt, dir ist wichtig, dass wir das Problem langfristig betrachten. Und dein Ansatz wäre ja, die wenigen, die noch da sind, gut behandeln.
Ja.
Gleichzeitig, das fand ich ganz interessant, wir hatten vergangene Woche im Handelsblatt tatsächlich auch ein Streitgespräch zu dem Thema zwischen dem Ökonomen Michael Hüter und einem Buchautor, der wiederum in seiner Firma sagt, wir machen nur die 25-Stunden-Woche.
Mhm.
Und da hat der Ökonom dann gesagt, einfach Prognosen zufolge fehlen uns 2030 mehr als 3 Millionen Menschen in Arbeit und somit 4,2 Milliarden Arbeitsstunden.
Mhm.
Und das ist einfach Geld, das am Ende auch fehlen wird. Also Menschen, die weniger arbeiten, die senken das BIP, es gibt weniger Sozialabgaben, gibt weniger Steuern, das trifft am Ende alle. Und wenn wir jetzt sozusagen über Nachhaltigkeit reden, müssen wir eigentlich dann sagen, wir nehmen für die zukünftigen Generationen auch einen Wohlstandsverlust in Kauf, wenn wir alle weniger produzieren?
Naja, das ist eine, sagt nicht nur wirtschaftliche, sondern sehr viel philosophische Frage, auch wie viel Wachstum brauchen wir noch? Anderes Thema. Aber wie gesagt, also mein fester Glaube ist, Produktivität steigt nicht proportional mit der abgearbeiteten Zeit. Also rein mit Arbeitsstunden, das ist wie, das lernen Sie im BWL-Studium oder lernt man dort, wenn man quasi immer auf Vollauslastung fährt, fährt man am Ende schlechter. Weil der Mensch ist keine Maschine und kann eben nicht auf Vollauslastung funktionieren. Ja, und wir haben halt, ich glaube 2020 knapp 20% krankheitsbedingte Arbeitsausfälle wegen Burnout, psychische Erkrankungen und über 21% Muskel-Skelett-System-Themen von den Leuten, die eben 40 Stunden lang fest am Rechner sitzen.
Mhm.
Da kann man sich dann fragen, was das bedeutet an Ausfällen perspektivisch versus alle reduzieren, haben mehr Zeit für die Themen, die ihnen auch privat wichtig sind. Wir haben das auch gesehen ganz oft bei Kunden, die in Corona in Kurzarbeit gegangen sind, die sich gewundert haben. Also viele Unternehmen hatten dort wirklich, ich sag mal, gute Erfolge, obwohl die Belegschaft auf 30 Stunden reduziert hatte. Einfach weil auch die Mitarbeiter ihre Arbeit dann effizienter erledigt haben. Natürlich gab es da auch nicht so viele Möglichkeiten, sich beim Kaffee auszutauschen. Und auch all das ist natürlich nicht nachhaltig, das komplett auszumerzen. Aber dennoch war es so, dass die Mitarbeiterzufriedenheit extrem stieg, weil eben die Mitarbeiter unter der Woche sich um diese ganzen Care-Themen, um ihren Haushalt, um ihre Gesundheit zusätzlich kümmern konnten und dann am Wochenende wirklich frei hatten.
Mhm.
Wir haben ja auch in Deutschland noch ein Potenzial, Arbeitnehmer für uns zu gewinnen, die noch nicht teilhaben am Markt. Aber das sind dann häufig Mütter, das sind häufig Teilzeitkräfte.
Mhm.
Und die dann teilweise auch studiert haben und vielleicht auch sagen, warum soll ich denn jetzt? Lohnt sich nicht für mich. Ich will jetzt, also wenn ich da jetzt auch keine Führungsposition bekomme. Ja, also wir haben 75% der Mütter sind erwerbstätig und davon, also 66% der Mütter arbeiten in Teilzeit, nur 6% der Väter.
Ja, bevor wir jetzt nochmal dahin gehen, was wir tatsächlich machen können gegen den Fachkräftemangel, würde mich noch diese These interessieren mit den psychischen Belastungen, weil es gibt ja auch die Gegenthese, die so ein bisschen sagt, naja, wenn ich jetzt auf einmal in meinem Arbeitstag alles, was ich sonst in 40 Stunden gemacht habe, eher in 30 Stunden pressen muss, kann das auch ganz schöner Druck sein und der Druck auf die Leute wird dann eher größer in der Zeit, in der sie arbeiten.
Ja.
Siehst du da ein Problem?
Grundsätzlich geht es ja darum, erstmal, was ist es für eine Arbeit? Ja, also habe ich sehr automatisierte Arbeitsabläufe, wie ähnlich wie in der Fabrik, wo ich wirklich sagen kann, was ich in 30 Stunden mache, schaffe ich nicht in 25. Dann muss ich da natürlich auch wirklich entsprechend reduzieren und sagen, ne, das ist diese These mit den Arbeitsstunden. Versus ich habe 40 Stunden, wo ich eben ganz viel Kaffee trinken gehe, spazieren gehe. Bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich überspitze natürlich. Aber eben auch Themen habe, die ich automatisieren kann, die ich verbessern kann. Ja, also auch die HDI-Studie hat nochmal aufgeführt, wie sehr jetzt die Digitalisierung am Arbeitsplatz auch gewertschätzt wird. Von den Berufstätigen und wie viel das teilweise dann auch erleichtert und schneller und effizienter macht. Und dann geht es eben in dieser Innovationswirtschaft, Digitalwirtschaft sehr stark um Ergebnisorientierung, Eigenverantwortung, Innovation, ja, wo ich gar nicht mehr messe. Also wir messen nicht, wie lange sitzt jetzt jemand am Schreibtisch, wo ist jemand, sondern wirklich, was ist der Beitrag? Das ist natürlich auch wiederum komplex und erfordert ein Umdenken. Und da muss man natürlich auch sicherstellen, dass das auch eine Art von eine Gerechtigkeit und Sinnhaftigkeit dahinter steht. Aber am Ende geht es da nicht mehr um das Stundenzählen. Und ja, also da gibt es schon einige Unternehmen, die das machen, aber meist eben nicht in Deutschland.
Nun hast du ja sehr oft gesagt, in der Digitalwirtschaft ist es so, man kann es nicht vergleichen. Also ich glaube zum Beispiel auch, wenn die Pflegekraft jetzt irgendwie nur noch 30 Stunden Zeit hat, um Anzahl X an Patienten zu pflegen, wird das eher schwieriger. Aber ist es nicht vielleicht auch eine ganz schöne Bubble-Diskussion, jetzt mal überspitzt gesagt, die eigentlich die sogenannten White-Collar-Berufe eher betrifft, die halt schön flexibel arbeiten können, während eigentlich die sogenannten Blue-Collar-Berufe dann eher auf der Strecke bleiben?
Naja, das glaube ich nicht, weil der Mangel ist ja, und das sehen wir gerade, eben in der Pflege, im Handwerk, in der Erziehung und so weiter, wo wir uns eben überlegen müssen, und das meine ich mit, wenn ich eben in der Pflege die gleichen Gehälter wie immer zahle und mal einen kleinen Bonus nach Corona, während ich ganz andere Hilfen in die Wirtschaft pumpe, dann muss ich mich halt schon fragen, ist das nachhaltig, wenn ich später mal selbst noch gepflegt werden will als alter Mensch. Und genau das Gleiche gilt eben auch für die Erziehung und diese ganze Kita- oder Kinderbetreuungsdiskussion, wenn ich mir ansehe, was eben diese Erzieher leisten, was sie verdienen. Und dann jeder zweite Satz eigentlich ist von der Kita-Leitung oder auch den Grundschullehrern Fachkräftemangel, das und das kann nicht mehr angeboten werden, wo ich wieder sage, hier geht es um Nachhaltigkeit. Das ist die Zukunft unseres Landes. Da werden die Nachwuchskräfte ausgebildet von Anfang an. Und wenn es da schon mangelt, wie soll es denn dann später in 20, 30 Jahren besser aussehen? Na, das ist ja wie ein Teufelskreis und wir müssen an der Wurzel ansetzen. Wir müssen ansetzen bei der Erziehung, bei den Kitas, bei den Schulen, bei den Unis, um sicherzustellen, dass am Ende sozusagen da auch die Marktanforderungen getroffen werden.
Aber verstehe ich dich dann richtig, dass du eigentlich sagst, einen Wohlstandsverlust wird es ja so oder so geben, wenn wir einfach zu wenig Leute haben, die noch arbeiten?
Wenn wir zu wenig Leute haben, ja. Wenn ich keinen Anreiz habe, in Deutschland eine Kleinfamilie zu sein, weil es einfach, ne, beide arbeiten 40 Stunden und haben zwei Kinder, ist aus meiner Sicht fast unmöglich, außer ich bin so privilegiert, dass ich sehr viel Zusatzhilfe in Anspruch nehmen kann oder ich habe noch Großeltern oder und ich will noch gar nicht über Alleinerziehende reden, für die es wirklich extrem, extrem schwierig ist. Dann kommt es natürlich nochmal an, wo in Deutschland lebe ich, wie ist da die Kita-Situation. Aber insgesamt ist die Situation einfach so, dass in der klassischen Familie ganz, und das weiß jeder aus seiner aus seinem privaten Umkreis, da muss man nicht mal groß Studien zu Rate ziehen, dass es darauf hinausläuft, dass einer und der eine ist klassischerweise die Frau in Teilzeit geht, wenn überhaupt erst spät zur Arbeit zurückkehrt, aus genau diesen Gründen, weil eben niemand diese Care-Arbeit noch zusätzlich macht. Ja, das klassische System war halt, einer arbeitet und einer macht kostenlos die ganze Care-Arbeit. Und heute soll das irgendwie alles mitlaufen und keiner, ne, keiner fragt sich, warum, wie soll das funktionieren? Und die Medien suggerieren dann häufig oder die sozialen Medien vor allem, naja, dann muss man mehr Achtsamkeit praktizieren als Mutter. Aber grundsätzlich aus meiner Sicht ist das Thema, die Wurzel liegt im System, und das meine ich mit ganzheitliches Umdenken. Wenn alle etwas reduzieren, gibt es auch mehr Zeit für zu Hause. Das würde sozusagen insgesamt natürlich die Situation etwas erleichtern. Plus, und das ist aber ganz klar so, apropos Wohlstandsverlust, wir müssen strukturierte Zuwanderung zulassen bzw. fördern und es auch einfacher machen, für Arbeitskräfte, Fachkräfte, Führungskräfte nach Deutschland zu kommen, als es heute ist.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Plus, und das ist eben auch ein Punkt, als Arbeitgeber mich der Idee zu öffnen, wenn ich quasi sage, über 45% der Unternehmen sehen sich aktuell in ihrem Wachstum gebremst durch Fach- und Führungskräftemangel, zu sagen, okay, dann bin ich offen, als Zweitsprache Englisch einzuführen und ich bin offen dafür, internationalsprachige Menschen einzustellen oder englischsprachige Menschen erstmal, ne?
Du hast jetzt mehrfach das Thema Zuwanderung angesprochen. Mhm. Momentan machen wir ja so durch Zuwanderung ja 200.000 Arbeitskräfte, die da vielleicht im Jahr kommen. Das ist definitiv zu wenig. Mhm. Wie könnte das dann attraktiver gestaltet sein aus deiner Sicht?
Naja, absoluter Bürokratieabbau. Ja, auch diese Entscheidung teilweise oder Einmischung, welche Rolle jetzt quasi ab welchem Gehaltslevel sowas dann einfacher gehen sollte und solche Themen sehen wir in der Praxis immer wieder, sollte einfach vereinfacht werden. Ne? Also wenn ich da als internationaler Arbeitnehmer nach Deutschland komme, dann muss ich erstmal 10 unterschiedliche PDFs auf Deutsch ausdrucken, mir jemand suchen, der mir das alles übersetzt und so weiter. Es ist halt einfach ein irre Bürokratiewust. So wie ich es verstehe, ist das auch gerade in Arbeit und es gibt da auch schon bestimmte Projekte, die in diese richtige Richtung gehen. Aber ich glaube, ne, das alles ist sozusagen ein bisschen zu klein und ein bisschen zu kurzfristig angesetzt, wenn wir uns ansehen, wo überall dieser Mangel ist. Also auch, ne, wie stemmen wir diese knapp 5 Millionen?
Mhm. Weitere Möglichkeiten, wo mich interessieren würde, ob du das vielleicht teilweise auch schon beobachtest, ist ja tatsächlich das Thema Entlastung durch künstliche Intelligenz, Auslagerung von Produktion, Stichwort smarter arbeiten. Mhm. Siehst du da Fortschritte in den Unternehmen, die du betreust?
Absolut. Das ist ja auch eine der Prioritäten, wo eben auch wieder genau diese Leute gesucht werden, die sich damit auseinandersetzen und das möglich machen können.
Leute, die daran arbeiten, dass man sich selbst abschafft.
Naja, von sich selbst abschaffen ist ja noch lange keine Rede. Am Ende wird Technologie auch von Menschen gemacht und ist auch nur so gut die Menschen, die die Technologie bedienen. Eine KI muss programmiert werden, eingestellt werden und so weiter. Daran glaube ich noch nicht, dass wir jetzt irgendwann nur noch mit Robotern arbeiten. Aber es ist natürlich notwendig, dass wir viel, viel smarter arbeiten, viel mehr automatisieren. Das gibt's gerade klar in der Fertigung und so schon ganz häufig. Da gibt's auch Fortschritte. Da müssen wir aber noch weiterkommen, um dann wirklich zu sagen, darüber haben wir jetzt einen Effizienzgewinn von X% in den nächsten Jahren.
Mhm. Der dritte Punkt, den du angesprochen hast, also wir hatten jetzt Zuwanderung, Automatisierung, ist ja auch dieses Thema Mütter oder Vereinbarkeit von Familie. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, also ich verstehe ja den Gedanken, mehr Teilzeit führt zu mehr Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Gleichzeitig, wie schafft man es da, dass das nicht in die Selbstausbeutung geht? Dass ich nicht denke, super, ich bin jetzt Führungskraft, ich werde für 30 Stunden bezahlt, ich arbeite aber nur in Anführungszeichen 40, ist ja immer noch ein super Deal.
Ja, das ist, das würde ich dann sagen, ist ein Frauenthema, dass man dann noch denkt, das ist ein super Deal. Da arbeiten wir auch dran. Nein, aber klar ist, und das hat auch wieder mit dieser Mentalitätsthematik zu tun, wenn ich in ein Arbeitsumfeld komme, das eigentlich mir suggeriert, in 30 Stunden kann ich gar keine Führungskraft sein, dann werde ich natürlich diesen Anreiz haben, mehr zu arbeiten. Mhm. Ja, da kann man schon sagen, heute ist die Nachfrage so hoch, dass man da auch erwarten kann, dass da ein bisschen Eigenverantwortung da ist. Also wir sehen das schon sehr stark, dass die Leute auch viel stärker auf ihre Zeit achten und auch eben Ziele ganz anders verhandeln, als das früher noch der Fall war.
Mhm. Und hast du da ein Beispiel?
Von Ziele verhandeln, ja. Oder ja, also da wurden früher schon auch in Businessplänen oder so andere Zielvereinbarungen geschlossen, die deutlich, deutlich ambitionierter teilweise waren, wo heute viel mehr Challenge auch von den Führungskräften, Geschäftsführern kommt, hinsichtlich so und so und das hier ist eigentlich das realistischere Ziel, aber dennoch ambitioniert, aber auch in meinem Stundenpensum und so weiter zu erreichen. Solche Themen sehen wir öfter. Und klar brauche ich aber auch ein Arbeitsumfeld, wo eben ne, genau diese Sachen wie, warum sind alle Meetings abends zwischen 18 und 20 Uhr, wo dann eben solche Teilzeitleute nicht teilnehmen können, also solche Themen auch hinterfragt werden und es insgesamt eben eine stärkere Selbstverständlichkeit gibt, wie zum Beispiel auch in den Niederlanden, in Schweden und so weiter. Und es funktioniert natürlich nur, wenn, und das ist eben der Punkt, wenn nicht nur 6% der Väter in Teilzeit sind, sondern ich meine insgesamt flexible Arbeitsmodelle für alle möglich sind, ja, sodass die eine Mutter sagen kann, ich arbeite aber 40 Stunden, weil mein Mann macht Teilzeit und so weiter und so fort, aber wo es eben verschiedene Modelle gibt und das Teil eines praktizierten Alltags ist, ohne dass eben immer diese eine Mutter schief angeguckt wird, weil sie halt jetzt schon wieder um 16 Uhr die Kinder abholt und im Zweifel nicht gesehen wird, dass sie dann abends da nochmal sitzt, um die Sachen aufzuarbeiten, genau, die dann im Meeting besprochen wurden. Und dann ist es natürlich auch nicht mehr fair, wenn es keine 30-Stunden-Woche mehr ist.
Nun muss man sich Teilzeit ja aber auch leisten können finanziell. Welche Rolle spielt denn Geld bei diesen ganzen Diskussionen noch? Weil früher war es ja eigentlich so, wenn der Arbeitsort vielleicht unattraktiv war oder es eine hohe Belastung war, hat man die Leute halt mit Geld zugeworfen. Mhm. Wie ist das jetzt?
Ja, also klar, die Gehaltsentwicklungen sind auch in der Wirtschaft in diesem Bereich steigen. Da haben wir auch gerade eine Studie rausgebracht zu. Und ich sag mal, wenn ich jetzt sage 40 Stunden, 35 Stunden in Relation auf solche Rollen, ist das nicht mehr so viel. Und oft gibt es ja dann noch Boni und so weiter. Versus natürlich wieder andere klassischere Rollen. Klar, wo das ein Existenzthema ist. Aber auch da ist ja wieder, was ist denn finanziell besser für beide? Ja, also arbeitet man insgesamt als Kleinfamilie jetzt 70 oder 60 Stunden oder arbeitet einer 40 und der andere gar nicht und ist dann altersarmutsgefährdet, weil das ist ja auch ein Riesenthema, das wir in Deutschland haben, dass die Frauen eben dadurch dann altersarmutsgefährdet sind.
Und was ist denn so ein, wenn ihr gerade eine Studie gemacht habt zu der Gehaltsentwicklung, was ist so ein Durchschnittsgehalt mittlerweile als Führungskraft im Digitalbereich? Das interessiert mich jetzt ja auch.
Der Median ist 260.000 Euro. Genau. Okay. Ich kann dann auch nochmal die Studie nachliefern. Das ist aber wirklich nur der Median und das ist hat sich um 260% gesteigert in den letzten
260%?
Ja.
Okay, das ist eine Menge. Also ich merke schon, Digitalwirtschaft lohnt sich.
Absolut.
Ich habe mich noch gefragt, bei Führungskräften in Teilzeit ist ja oft auch so ein psychologischer Grund, warum einem das schwerfällt. Also ich kenne es zumindest auch gerade von Frauen in Führungsrollen in Teilzeit, die Kinder vielleicht auch haben, dass sie immer denken, das muss das Team dann ja alles auffangen, was ich nicht mache. Ist das noch ein Thema? Das Team wird quasi stärker belastet dadurch, dass ich weniger arbeite.
Ja, also da das ist wieder ein großes Thema. Was ist das Selbstverständnis von Arbeit? Wie strukturiert man Arbeit? Wie viel wird delegiert? Wer hat welche Rolle? Da geht es sehr stark darum. Natürlich will man nicht, ne, dass jetzt irgendwie die eigene Arbeit auf einem anderen Tisch landet, aber es kann eben auch Teil der Diskussion und Teil der Verhandlung sein, zu sagen, man braucht eben ein, zwei Leute mehr im Team, die meinetwegen auch Teilzeit arbeiten, weil sie das wollen. Oder auch Vollzeit, weil man eben selbst nur Teilzeit arbeitet. Und wiederum, also ich will gar nicht so auf diesem alle müssen Teilzeit arbeiten rumreiten. Ich will auf diesen Punkt, ich will lieber jemand Fähigen in Teilzeit haben als niemanden, weil das ist aktuell die Alternative. Und dann muss ich eben sehen als Arbeitgeber, wie ich damit arbeite und wie ich den Anforderungen gerecht werde. Und dann kann ich natürlich auch von der Führungskraft, von dem Arbeitnehmer Gleiches erwarten. Ja, mhm. Es ist ja kein absolutes Wunschkonzert und ich will hier kein perfektes Bullabü malen, sondern einfach nur sagen, wir sind in einem Arbeitnehmermarkt und wir müssen auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Anforderungen erfüllt werden, damit wir überhaupt weiteres Wachstum haben. Weil nichts ist teurer, als so eine Position 1-2 Jahre offen zu haben ohne Besetzung.
Du hast gerade gesagt, wir sind in einem Arbeitnehmermarkt. Gleichzeitig stehen wir ja auch schon so mit den Füßen drin in einer wohl sehr schweren Wirtschaftskrise. Wir sehen natürlich auch, wie die Finanzmärkte gerade reagieren, wie alle Unternehmen sich jetzt darauf einstellen, vielleicht einen Sparkurs fahren zu müssen.
Ja.
Wie verhalten sich diese Entwicklungen zueinander, deiner Beobachtung nach?
Ja, also klar, wir haben Inflation, es werden jetzt harte Monate werden. Alle stellen sich schon auf Sparkurs ein und alle sind natürlich jetzt sehr liquiditätsbewusst, was ja auch sinnvoll ist und sichern ihre Profitabilität. Aber gerade der Mittelstand, der klassischerweise eben sehr gut aufgestellt ist und profitabler ist, sollte jetzt nicht den Fehler begehen, komplett einzusparen und Innovationen abzusägen. Ja, das haben wir in Corona in der ersten Welle auch gesehen. Und diejenigen, die sich damals antizyklisch verhalten haben, und ich sage nicht, das bedeutet jetzt wahnsinnig riesige Investitionen zu fahren, sondern aber gerade jetzt eben vor allem Führungskräfte und Fachspezialisten auch zu rekrutieren, zu denen man vielleicht zu anderen Zeiten nicht so einen guten Zugang hat wie jetzt gerade, ne? Weil ja gerade auch da in dem Venture-Capital-Markt viel passiert. Da ist gerade viel Bewegung in diesem Talentmarkt, wo eigentlich jetzt eine sehr gute Gelegenheit für den Mittelstand ist, in Innovation zu investieren und da ein paar mehr Leute auch zu rekrutieren.
Nun muss ich zum Schluss natürlich die Frage stellen, du bist ja selbst Führungskraft. Wie viele Stunden die Woche arbeitest du denn?
Das ist sehr flexibel tatsächlich, häufig tatsächlich auch 30 Stunden, aber wochenweise auch 50. Das kommt dann, wenn man quasi selbstständig ist und Inhaber einer Beratungsfirma, je nach Marktlage. Aber dennoch haben wir auch bei uns sehr strikt flexible Arbeitszeiten und auch eine relativ hohe Teilzeitquote und tatsächlich nicht nur familiär bedingt, sondern auch ausbildungsbedingt oder ähnliches.
Dann vielen Dank für deine Zeit, Martina van Hentinger. Ich denke jetzt darüber nach, wie mit dem Durchschnittsgehalt von 260.000 Euro in der Digitalwirtschaft.
Der Median, nicht der Durchschnitt. Da kommt manchmal dann auch noch, da kommen noch Beteiligungen sowas obendrauf. Ja. Aber ja.
Ich denke jetzt mal meine eigene Zukunft nach und vielen herzlichen Dank.
Danke auch, hat mich sehr gefreut.
Und wenn Sie nach diesem Gespräch sich jetzt auch fragen, ob Sie zukünftig vielleicht mehr oder weniger arbeiten sollen, empfehle ich Ihnen die Seite www.handelsblatt.com/mehrkarriere. Da gibt es nämlich gerade ein exklusives Handelsblatt-Abo-Angebot. 4 Wochen für 1 Euro. Und da können Sie noch mehr unter anderem über Karrierethemen lesen.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.